The original No Kings protest was 250 years ago. Americans decided they didn't want to live under the rule of King George III. They declared their independence and fought a bloody war for democracy. We've had 2.5 centuries of democracy since then, often challenging, sometimes messy, always essential. And we've fought in 2 world wars to preserve it. Now we have a would-be king who wants to take it away. King Donald I. Fuck that.
Oha, fuck that. Charlotte, wer flucht da?
Das ist der Robert De Niro, der Schauspieler.
Und warum flucht er?
Er flucht, weil er ein dezidierter Gegner von der Trump-Regierung ist. Und in dem Ton, den wir gerade gehört haben, ruft er zu der Teilnahme an den Protest gegen Trump auf.
Und die Leute kommen, und zwar in Strömen. Es ist Mittwoch, der 22. Oktober 2025 und das ist «Alles klar, Amerika». Der Amerika-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basel-Zeitung und den anderen Medientiteln. Es war wahrscheinlich eine der grössten Demonstrationen, die Amerika je gesehen hat.
Coming out today, not because they hate America, we're here because we love America.
Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern sind am Wochenende im ganzen Land auf die Strasse, um gegen den König Trump zu protestieren. No Kings, das war das Motto. Ich heiße Philipp Loser und ich feiere heute ein kurzfristiges Comeback in diesem Podcast. Der Christoph Münger und der Noah Fendt sind heute beide nicht da. Vielleicht sind sie am Demonstrieren, wer weiß. Und ich soll euch alle ganz herzlich grüßen. Aber zuerst grüße ich dich, Charlotte. Hoi.
Ciao, Philipp.
Charlotte, am einfachsten ist das Korrespondentenleben, das Korrespondentinnenleben, um genau zu sein, wenn man einfach von der Tür kann. Du hast das gemacht am letzten Wochenende, dir daheim in Washington. Was oder wer hast du angetroffen?
Ich habe eine grosse Menschenmenge angetroffen auf der Pennsylvania Avenue. Das ist bei der National Mall in der Nähe vom Capitol. Wirklich viele Leute in jedem Alter, jeder Hautfarbe. Auch viele Leute, die sonst vielleicht nicht unbedingt an Demonstrationen teilnehmen. Viele mittelalte Leute, alte Leute. Und ich habe viele Schilder, Plakate, Pappkartons angetroffen mit Slogans, wie zum Beispiel «Demokratie braucht die Mut» oder «Die Macht der Menschen ist grösser als Macht von den Menschen, die an der Macht sind.»
Eher komplizierte Slogan in diesem Fall.
Ja, also sie geben sich wirklich Mühe, auch viel kreative Slogans zu sehen. Also ein weiteres Beispiel ist «Echte Patrioten bekämpfen Faschismus». Und viele haben auch Zitate aus der Verfassung von Amerika auf Kartons geschrieben und US-Flaggen mitgenommen. Es waren auch Leute verkleidet, zum Beispiel als geknebelte Freiheitsstatue oder als Gründerväter von Amerika. Und andere hatten Tierkostüme an.
Das war echt auffällig, wie viele verkleidet waren, oder?
Ja, zum Teil. Also zu Washington waren jetzt nicht so viele verkleidet, aber ich habe bei Bildern von anderen Demos gesehen, dass es viele Verkleidungen gab. Ja.
Vor allem viele Frösche haben wir gesehen. Warum?
Ja, das mit den Fröschen hat in Portland, Oregon angefangen, bei den Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE, wo ein Demonstrierender so ein Froschkostüm, so ein aufblasbares, hat angehabt. Und das Kostüm ist nachher irgendwie zum Symbol für friedlichen Widerstand geworden. Der Trump hat ja gesagt, in Portland herrschen kriegsähnliche Zustände. Und der Demonstrant hat mit dem Kostüm, glaube ich, einfach auch zum Ausdruck bringen, dass es friedlich ist. Und jetzt bei diesen No-Kings-Protesten, ja, haben, glaube ich, Leute so Kostüme angelegt, auch für die Regierung zu erschweren, die Proteste als gewalttätig oder als bedrohlich darzustellen.
Je farbiger, desto friedlicher, ein bisschen.
Ja, ich glaube, so ist es gemeint.
Warum haben die Demos «No Kings» geheissen?
Das war schon vorher ein Slogan und eine Bewegung. Also «No Kings, keine Könige». Es war ja nicht der erste Protesttag unter diesem Label. Schon im Juni sind Millionen auf die Straße gegangen an einer, so einer «No Kings»-Protestaktion. Dahinter stehen verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die gegen die autoritären Tendenzen der Trump-Regierung kämpfen. Also dagegen, dass der Trump seine Kompetenzen überschreitet und sich so eben gebärdet wie ein König. Das macht er ja tatsächlich auch immer wieder. Er löst zum Beispiel Verwaltungseinheiten auf, wo der Kongress bewilligt hat, also wo der Kongress Geld gesprochen hat dafür. Oder er schickt Nationalgarde gegen Widerstand von der lokalen Behörden in Städte. Oder er mischt sich in die Justiz ein, damit seine Feinde angeklagt werden. Also das ist alles gemeint mit autoritären Tendenzen. Und die Leute nennen das auch als Beispiel. Also ich habe mit vielen Demo-Teilnehmenden geredet und die haben auf das hingewiesen und haben auch immer wieder gesagt, das ist nicht normal, das ist nicht Amerika, das ist nicht unser Amerika.
Von den Demos in Washington und Portland hast du schon erzählt. Ist das eine nationale Angelegenheit gewesen, jetzt im ganzen Land Demonstrationen gegeben?
Ja, es hat wirklich in sämtlichen Bundesstaaten hat Demonstrationen gegeben, gesamthaft laut den Veranstaltern 2600 Demonstrationen. Zum Teil waren das kleine, ein kleiner Ort, und zum Teil eben sehr grosse, wie in New York oder Washington oder auch Chicago.
Wie viele Leute sind auf die Strasse gegangen im Ganzen?
Die Veranstalter sagen, es waren gegen 7 Millionen gewesen. Es ist, glaube, ja, es ist wahnsinnig schwierig, das irgendwie können zu zählen, zu verifizieren. Es gibt so Datenanalysten, die sagen, es seien vielleicht gegen 5 Millionen gewesen. Aber klar ist, dass es wirklich eine der grössten Kundgebungen in der Geschichte von Amerika war.
Man konnte es nicht ignorieren. Entsprechend war es auch auf der Gegenseite, bei den Republikanern, ein grosses Thema gewesen, vorher und auch nachher.
We'll get to the shutdown, but just on this notion that these are Hate America rallies, and you not only talked about anarchists, Antifa advocates, pro-Hamas wing, and you said this is the modern Democratic Party, but I remember not that long ago what you said after the murder of Charlie Kirk, when you said that we should view fellow Americans not as our enemies, but as our fellow countrymen.
Yeah, I've never called anybody an enemy, but we call out...
Hate America rally or, you know, Antifa, pro-Hamas, that sounds... Those are enemies.
Well, there were a lot of hateful messages yesterday. I mean, we have video and photos of pretty violent rhetoric, calling out the president, saying fascists must die and all the rest. I mean, I don't think that's loving speech. I don't think that's friendly speech. And I don't think it's pro-American to say those kinds of things. So it's not about the people. It's about the message. It's about the ideology. And I will stand here every Sunday and talk with you about the dangers of Marxism and socialism and how it's led to the literal death of tens of millions of people in the 20th century alone. It is a dangerous ideology, and it is anti-American. It goes against everything that we stand for.
Wir haben da gehört.
Das ist Mike Johnson, der Sprecher vom Repräsentantenhaus, der Republikanisch.
Und er hat gesagt, was man da bei diesen Demos gehört hat, das sei Hate Speech gewesen. Hat er einen Punkt?
Also, mir tut es ein bisschen schwierig, Schilder, die Ausschnitte aus der Verfassung zeigen, oder Schilder, die Aufschriften haben wie «Make Empathy Great Again», als Hate-Speech darzustellen. Also, irgendwie, sie haben das versucht, vorher zu sagen, das seien dann nur irgendwie radikale, ganz linke, extreme Gruppierungen und so. Aber ich glaube, jeder und jede, der die Bilder gesehen hat gemerkt, dass das so nicht wahr ist. Also, natürlich hat es auch Schilder gegeben an diesen Demos, wo der Trump lächerlich gemacht wird drauf. Aber mir denkt, im Vergleich zu seinem Umgang mit Gegnern ist das alles recht harmlos gewesen. Und die Stimmung war wirklich sehr friedlich gewesen. Auf das haben die Veranstalter auch grossen Wert gelegt vor den Kundgebungen. Also sie haben extrem betont, dass sie friedliche Kundgebungen wollen. Es hat natürlich auch Befürchtungen gegeben, dass es könnte eskalieren. dass die Regierung das dann zum Vorwand nehmen könnte, für rabiat vorzugehen, sich auf den sogenannten Insurrection Act zu berufen. Also das ist ein Gesetz, das es gibt gegen Aufstände, gegen Rebellion. Und wenn sich die Regierung auf das Gesetz würde berufen, könnte sie nachher noch autoritärer handeln. Und darum ist eine gewisse Nervosität da gewesen. Es hat nachher bei diesen Demos natürlich auch ein paar Zwischenfälle gegeben, einzelne Verhaftungen, aber im Verhältnis zu den Millionen, die da demonstriert haben, wirklich extrem wenig. Also es war sehr friedlich gewesen und mir hat es eigentlich eindrücklich gedacht, dass es gelungen ist, dass die Proteste so friedlich sind geblieben bei dieser angespannten Stimmung im Land.
Gibt es Theorien darüber, warum der Trump und warum die Behörden nicht mehr durchgegriffen haben?
Wahrscheinlich hat ihnen der Anlass gefällt. Wenn es irgendwo eben nicht friedlich wäre gewesen, wäre es ihnen vielleicht leichter gefallen, durchzugreifen. Aber so wie die Proteste haben ausgesehen, hat man es, glaube ich, schon recht schwer gemacht, da irgendwie einzugreifen. Und nachher sind es vor Ort auch immer die lokalen Polizeibehörden. Also in Washington zum Beispiel, es waren Polizisten auf dem Velo unterwegs gewesen und ja, die hatten keinen Anlass gehabt, irgendwie einzugreifen. Also.
Polizisten auf Velos, ist das in Amerika von Donald Trump nicht fast schon woke?
Es ist, glaube ich, einfach gäbig, sich so fort zu bewegen in einer Stadt. Also man sieht in Washington D.C. viele Polizisten auf Velos.
Mm. Wir kommen noch mal kurz zurück auf den Ausschnitt, den wir vorhin gelost haben, mit dem Mike Johnson, der bei Meet the Press war. Er hat gesagt, er wird jederzeit wieder in die Sendung kommen, um mit dem Moderator über die Gefahren vom Marxismus zu schwätzen. Das sind nämlich die wahre Gefahr, die von dieser Demonstration ausgehen wird. Das sind die Ideologie, die verbreitet würde, eine Ideologie, die Millionen von Toten auf dem Gewissen hat. Ist das Marxismus gewesen, den du erlebt hast in Washington und an anderen Orten?
Eher nicht, nein. Also, mir denkt, an die Verfassung erinnern jetzt nicht etwas sehr marxistisch, an die amerikanische Verfassung zu erinnern. Das Marxistischste, was ich gesehen habe, war ein Aufruf zu einem Generalstreik. Und sonst, ja, eben viele haben amerikanische Flaggen dabei gehabt, gerade weil der Johnson das vorher so gesagt hat, zum Demonstrieren, dass sie Patrioten sind, Patriotinnen, dass sie ja, nicht sich in eine Ecke drängen lassen, wo der Johnson sie gerne würde drängen. Aber was auch klar ist, die Regierung bezeichnet inzwischen ja die gesamte demokratische Partei und überhaupt alle, die nicht zu der MAGA-Bewegung gehören, als radikal links. Also das ist einfach auch ihr Wording.
Hm. Wie hat denn der Präsident selber reagiert? Hat er reagiert?
Ja, noch interessant, vor allem die Entwicklung vor dem Protest hat er noch gesagt, also er sei doch kein König und so, was das überhaupt soll. Nachher, nach dem Protest, hat er Bilder von sich als König mit einer Krone verbreitet. Und vor allem hat er dann ein ziemlich unterirdisches AI-Video verbreitet, wo man ihn, also den Trump, als Kampfpilot sieht mit einer Krone, wo Fäkalien über den Protestierenden abwirft. Ja, mit dem will sich der Trump über die Protestierenden lustig machen, an der Trump-Regierung. Es ist ohnehin ist das sehr verbreitet hier, die Häme auf beiden Seiten, also dass man sich gegenseitig verhöhnt, vor allem in den sozialen Medien. Aber von einem Präsidenten, finde ich, wirkt es schon auch ein bisschen verzweifelt. Weil nach dem Protest war eigentlich klar, dass man nicht behaupten kann, da haben jetzt nur, in Anführungszeichen, Terroristen demonstriert. Das hat jeder gesehen. Also hat die Regierung nachher versucht, sich einfach darüber lustig zu machen. Und ich glaube, eingefleischte MAGA-Anhänger haben das auch lustig gefunden, dass der Präsident seine Gegner trollt auf sozialen Medien. Aber ehrlich gesagt, ich weiss nicht, ob traditionelle Republikaner, gerade auch Ältere, das gut finden, wenn ein Präsident sich so verhält. Mm. Ich kann mir es nicht recht vorstellen.
Gibt es noch viele ältere traditionelle Republikaner heute?
das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube schon, dass es die noch gibt. Also natürlich sind die auch vielleicht Trump-Anhänger, aber ich glaube, die haben gleich auch noch Vorstellungen, was so die Würde von einem Präsidialamt betrifft.
Es ist auch interessant, dass man das alles nicht mehr hört, oder? Weil das ist ja quasi das grosse Thema von Trump überhaupt, dass einfach die Grenze vom Sagbaren und vom Machbaren so weit rausschiebt, dass man gar keine Widerrede mehr gehört oder dass man sich gar nicht mehr getraut, Widerrede zu machen, oder? Alles Republikaner.
Ja, das ist tatsächlich das Erstaunliche.
Interessant, nach der Demo war es, wie viele Republikaner argumentiert haben. Sie haben gesagt, dass es eben keine grossen Zusammenstöße gegeben hat, dass Behörden nicht eingegriffen haben, dass man demonstrieren konnte, zeige ich doch, dass der Trump eben kein König sei. In einem richtig autoritären Staat, mit einem Diktator, wäre das gar nicht möglich gewesen. Haben Sie hier einen Punkt?
Ja, ich glaube, da haben Sie tatsächlich einen Punkt. Zustände im Land sind schon nicht so, dass man gerade verhaftet wird, wenn man die Regierung kritisiert oder wenn man eben an eine Demo geht. Ich habe schon beobachtet, dass jemand die Soldaten von der Nationalgarde hier in D.C. beschimpft hat und die nicht gross auf das reagiert. Aber ja, das heisst gleichzeitig auch nicht, dass alles harmlos ist. Also was zum Beispiel auffällig ist, wenn man als Journalistin mit Demo-Teilnehmenden redet, weil sie nicht ihren vollen Namen nennen. Also die Leute befürchten schon, dass es Repressionen geben könnte. Ich habe schon mal mit jemandem in einem Café über die Regierung diskutiert, wo nachher plötzlich ganz leise hat angefangen zu reden. Ja, das sind alles schon auch Zeichen dafür, dass es mit der Freiheit, mit der Meinungsäußerungsfreiheit im Moment in diesem Land nicht zum Besten steht. Und die Regierung hat ja auch angekündigt, dass sie gegen die radikalen Linken vorgehen will. Und ja, es ist klar, dass viel unter das fällt. Also man hat Angst vor Repressionen und es gibt tatsächlich auch schon Repressionen. Wegen Äußerungen auf sozialen Medien sind auch schon Visa entzogen worden. Ich glaube, da kommen wir dann noch drauf.
Was macht es mit einem, wenn es gegenüber in einem Kaffee plötzlich anfängt zu flüstern? Das ist ein bisschen unheimlich, oder nicht?
Ja, oder man fängt sich plötzlich einfach an zu überlegen, wo bin ich da und was ist mit diesem Land passiert? Wie hat es so weit kommen?
Hier in Europa sieht man Bilder von diesen Demos, die tanzenden Leute und singenden Leute und verkleideten Leute. Was von außen extrem schwierig ist zu beurteilen, wie stark ist die Bewegung? Ist es überhaupt eine Bewegung? Hat das politische Kraft?
Ich glaube schon, dass man das als Bewegung bezeichnen kann. Es gibt auch Leute, die es mit der rechten Tea Party-Bewegung vergleichen, wo dann von den Regierenden, dass sie dann Demokraten an der Macht waren, unterschätzt wurde. Was aber natürlich schon auch klar ist, es haben wahrscheinlich am Wochenende nicht Leute demonstriert, die Trump gewählt haben. Also man kann jetzt nicht das Gefühl haben, ich habe zum Teil auch Schlagzeilen gesehen zu Europa, es gäbe jetzt einen Meinungsumschwung und das, denke ich, kann man so nicht sagen, weil eben es sind die schon immer gegen Trump waren, die demonstrieren. Aber es ist gleichzeitig auch so, die Zustimmungswerte von Trump sind laut Umfragen nicht gerade gut. Also es sind weniger zufrieden mit ihm, als ihn gewählt haben. Und auch wenn sich die eingefleischten Anhänger, die werden sich nie von Trump abwenden. Aber so ein Kundgebungstag kann wichtig sein für die Meinungsbildung von denen, die vielleicht nicht aus vollster Überzeugung den Trump gewählt haben, die vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen waren. Dort könnte es nachher schon drauf abkommen. Und nachher vor allem auch für die Mobilisierung auf der gegnerischen Seite.
Und wenn es jetzt um einen politischen Impact geht, können die etwas bewegen?
Ich glaube, kurzfristig eher nicht, aber mittel- und langfristig schon. Also, ja, es geht auch um Sachen wie um die Energie im eigenen demokratischen Lager, sich zu bestärken auch gegenseitig. Also, dass die die Regierung nicht gut finden, sehen, dass sie nicht allein sind damit, dass es nicht hoffnungslos ist. Und irgendwann finden dann wieder Wahlen statt, nächstes Jahr Zwischenwahlen. Und dort wird es sehr darauf ankommen, wie die Energie im gegnerischen Lager ist und Mobilisierung, ob man etwas aus diesen Protesten auch mitnehmen kann, was sich nachher politisch umsetzen lässt.
Dass der Trump genervt ist von diesen Demos, ist offensichtlich. Glaubst du, wenn es nächstes Mal zu so No-Kings-Protest kommt, wird er versuchen, sie zu unterbinden?
Ich wage es nicht zu prognostizieren, was der Trump als nächstes oder in Zukunft macht. Es ist ein Markenzeichen von ihm, ist, dass er ziemlich unberechenbar ist. Aber ja, ich glaube, man kann es nicht ausschließen, dass er versucht, Demonstrationen zu unterbinden. Er hat ja eben auch verschiedentlich schon damit gedroht, dass er auf den Insurrection Act sich könnte berufen, das Gesetz gegen Rebellion und Aufstand. Und vor kurzem erst gerade hat er gesagt, mit diesem Gesetz dürfte er dann auch fast alles machen. Also ausschließen würde ich das nicht.
Charlotte, wenn ich dich schon dran habe, würde ich dich gerne zwei andere Sachen fragen. Und zwar sind es zwei Episoden, die ich also ein bisschen zum Nachdenken bringen. Zum einen ist kürzlich ein Austausch zwischen einem Report von der Huffington Post, glaube ich, und der Sprecherin vom Weißen Haus. Das ist nicht aufgenommen, offenbar, aber aufgeschrieben worden. Und ich tue jetzt auch noch ab, was jemand vorliest oder das ein bisschen nachspielt.
The Huffington Post asked the White House, who picked Budapest? And here's what the White House press secretary said. She responded minutes later with, your mom did.
You're just bringing this up so you can make a your mom joke.
No, come on! And then the White House communications director, Stephen Chung, after a minute, added the far more succinct, your mom. Okay, it's yo mama. It's to be exact. Yo, Y-O, no yo. Yeah, yo.
Das klingt alles noch ein bisschen lustig, der Ausschnitt, aber eigentlich ist es recht ernst. Was ist genau passiert?
Der Reporter wollte wissen, warum sich der Trump mit dem Putin in Ungarn trifft, wem sein Vorschlag das sei. Und die Sprecherin vom Weißen Haus antwortet, deine Mutter ihren Vorschlag. Also deine Mutter hat es vorgeschlagen. Und ja, was soll man zu dem noch sagen? Es zeigt irgendwie schon, wie weit es in diesem Land ist gekommen. Die extreme Verachtung von den Medien, von der sogenannten vierten Gewalt, dünkt mich schon alarmierend. In freien demokratischen Staaten respektiert eigentlich die Regierung die Medien, auch wenn es nicht immer angenehm ist, respektiert eine Regierung, dass es die Aufgabe ist, von den Medien kritische Fragen zu stellen und nimmt die Fragen auch ernst, beantwortet sie vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber jedenfalls nicht in dem Sinn, wie jetzt das die Sprecherin vom Weißen Haus hat gemacht.
Braucht fast schon ein bisschen Fantasie, um auf so etwas zu kommen, auf eine Frage so zu antworten, oder?
Es ist einfach sehr respektierlich, ja.
Als zweite, Charlotte, noch die Frage hat damit zu tun, was für Meinungen darf man äußern, was für Fragen darf man stellen. Und zwar hast du darüber geschrieben, dass diverse Ausländerinnen und Ausländer ein Visum entzogen worden ist, nachdem sie etwas gesagt haben zum Tod von Charlie Kirk, wo das Außenministerium der USA als nicht passend empfunden hat. Was ist da genau passiert?
Ja, es geht um Beiträge auf sozialen Medien. Zum Beispiel hat der deutsche Staatsbürger geschrieben, wenn Faschisten sterben, dann rennen Demokraten nicht. Die Trump-Regierung hat nachher gesagt, sie wäre die Leute kein Gastrecht mehr, wo amerikanische Bürger den Tod wünschen. Also sie haben in diesem Satz, wenn Faschisten sterben, rennen Demokraten nicht, haben sie eine Art Gewaltaufruf gesehen. Die Regierung hat mehrere Beispiele von so entzogenen Visa veröffentlicht und damit auch ein Exempel statuiert, habe ich das Gefühl. Es ist in allen Beispielen ist es um Äußerungen über Charlie Kirk gegangen, über den Rechtsaktivist, der ist ermordet wurde. Es ist aber auch nicht genau klar, was man eigentlich noch darf sagen und was nicht jetzt über Charlie Kirk. Und es ist nicht klar, ob es nur um Äußerungen über Charlie Kirk geht oder ob man auch mit Konsequenzen muss rechnen muss, wenn man etwas Ähnliches zum Beispiel über Trump würde sagen oder schreiben. Was aber klar ist, ist, dass es nur um Äußerungen über rechte Personen geht. Und das ist schon sehr irritierend. Es gibt ja auch MAGA-Leute, also Leute auf der rechten Seite, die sich nicht gerade zimperlich über ihre politischen Gegner äußern. Charlie Kirk selber hat zu denen gehört. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, der ehemalige Präsident Joe Biden hätte die Todesstrafe verdient. Das scheint aber für die Regierung nicht unter amerikanischen Bürgern den Tod wünschen zu laufen. Das scheint etwas ganz anderes zu sein.
Auch du, Charlotte, bist mit einem Visum in den USA. Hast du einen Scher im Kopf, wenn du Sachen schreibst?
Das haben mich schon viele Leute gefragt. Nein, habe ich nicht, weil ich glaube, es ist mein Job, das nicht zu haben. Und das Schlimmste, was mir könnte ja passieren, wäre, denke ich, dass ich in die Schweiz zurückgeschickt würde. Und das Risiko muss ich einfach in Kauf nehmen. Also ich werde wieder das schreiben, was ich für richtig halte. Ich werde mich nicht einschränken und ein gewisses Risiko besteht aber sicher, dass das bedeutet, dass ich das Visum könnte verlieren.
Das betrifft vor allem deine Arbeit. Und wer dich kennt, Charlotte, weiss, dass du sowieso total gerade und korrekt und sauber bist in deiner Arbeit. Nicht, ob das Gleiche gilt, auch für dein Privatleben, ich wollte fragen, mehr im Sinne von, bist du auch auf sozialen Medien unterwegs? Weil dort war ja eher ein Problem bei den anderen Ausländern. Oder nicht, dass es Journalisten waren, die darüber schreiben, sondern mehr Privatpersonen, die etwas twittern oder auf Instagram etwas teilen. Wie ist denn dort bei dir?
Also ich bin sowieso auf sozialen Medien nicht wahnsinnig aktiv. Was ich dort vor allem mache, ist Sachen, die ich schreibe, also meine Artikel verbreiten. Und ja, das mache ich weiterhin. Und dort schreibe ich manchmal schon meine Meinung, also wenn es Kommentare sind. Und sonst, also ich hatte jetzt auch noch nie das Bedürfnis gehabt, vorher nicht und jetzt auch nicht, irgendwie etwas Unpassendes zu der Ermordung von einem Charlie Kirk zu schreiben. Das ist jetzt nicht, dass ich das nicht würde machen, weil ich Konsequenzen befürchte.
Schau, wenn wir das alles ein bisschen zusammenfassen, das sind alles so Momente und Szenen, die in einem Land passieren. Das sind die Demos mit den Millionen von Menschen, die auf die Strasse gehen und gegen ein möglichst autoritäres Regime protestieren. Wir haben ein Weißes Haus, das so ein bisschen Anstandsregeln neu definiert, über all die Polizei in den Städten. Von Amerika haben wir gar nicht geschwätzt. Das war ein Thema in anderen Ausgaben von «Alles klar, Amerika». Wir haben das Entziehen von der Visa. Die grosse Frage, die über all dem im steht, ist, erkennt man denn, wenn der Moment ist, wo ein System kippt, was dann halt wirklich keine Demokratie mehr ist?
Ich habe das auch schon nachgedacht, aber ich glaube eben, es gibt keinen exakten Moment, wo man kann sagen, jetzt genau ist es gekippt. Ich glaube, es sind ganz viele, ganz unterschiedliche Sachen, die zusammenkommen und die nachher bewirken, dass es kippt. Es ist nicht einfach etwas Einzels, irgendeine Grenze. Und wenn sie überschritten ist, ist es keine Demokratie mehr. Zum Beispiel das Missachten von der Gewaltenteilung, denke ich, ist schon relativ weit fortgeschritten in diesem Land. Und ja, finde ich einen wichtigen Aspekt, wenn es um die Frage geht, ist das eigentlich noch eine Rechtsstaat, ist es noch eine Demokratie? Ich habe neulich ein Interview gemacht mit dem George Packer, das ist ein Schriftsteller und ein Journalist. Und für ihn ist klar, dass es schon jetzt ein autokratisches System ist in den USA. Also aus seiner Sicht ist es schon gekippt. Und er hat auch gesagt, natürlich gäbe es noch die demokratischen Institutionen, es gäbe noch den Kongress, es gäbe Gerichte, es gäbe Wahlen. Aber aus seiner Sicht sieht es eigentlich nur noch aus wie Demokratie und Rechtsstaat und ist es nicht mehr wirklich. Also es ist mehr Hülle noch als etwas mit Inhalt. Und das, weil Checks and Balances nicht mehr funktionieren, also das System, das dafür gemacht ist, dass niemand zu viel Macht hat, weder der Präsident noch Gericht noch der Kongress, dass die sich gegenseitig kontrollieren. Weil die Menschen, die die Checks and Balances am Ende ausüben, also die im obersten Gerichtshof hocken oder im Kongress und die die Regierung kontrollieren sollten, weil die das eben nicht mehr machen. Weil sie den Präsidenten nicht daran hindern, immer mehr Macht zu erlangen, mehr Geld auch. Und der George Packer hat nachher einen Satz gesagt, wo mir irgendwie geblieben ist, wo mir seither ab und zu in den Sinn kommt. Er hat gesagt, es werde kein magischer Gott absteigen und sagen, jetzt längt es, du hast das Gesetz gebrochen und gegen die Verfassung verstoßen. Wenn wir es nicht selber machen oder wenn es eben die Leute nicht machen, die in diesen Institutionen hocken, dann macht es niemand. Und er hat dann gesagt, wahrscheinlich sei das System viel zerbrechlicher, als wir je gedacht hätten. Und darum habe ich es irgendwie auch als hoffnungsvolles Zeichen gesehen an diesen Protest, dass so viele Schilder an die Verfassung erinnert haben. Also, dass sich so viele Leute Gedanken darüber machen, was eigentlich ja, die Grundlagen von diesem Staat sind, was das soll mit der Gewaltentrennung, was das bedeutet, ist erfreulich.
Wunderbar. Vielen Dank, Charlotte.
Merci dir, Philipp.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe von «Alles klar Amerika» im Amerika-Podcast von Tamedia, vom Tageszeiger, der Basler Zeitung und der Berner Zeitung. Nächste Woche gehört ihr hier wieder der Christoph Münger. Auch wieder im Gespräch mit Charlotte Walser. Ich heiße Philipp Loser, ich bin kurzfristig eingesprungen. Ich danke allen, die zugelassen haben und ich danke Noah Fendel, der die Folge produziert hat. Macht's gut, bis bald. Ciao zusammen.